HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Mit dem heutigen Abend endet zugleich unsere Zusammenarbeit mit der CDU und der CSU in der Großen Koalition.
Ich glaube, dass auch eine Konstellation, die sich Jamaika nennt, gute Chancen hat, für dieses Land eine gute Politik zu betreiben.
Wir haben aus 2009 gelernt, wenn ein Koalitionsvertrag zustande käme, müsste er eine deutliche freidemokratische Handschrift tragen.
Gerade bei den Themen der inneren Sicherheit und auch der Flüchtlingsbegrenzung ist das sicherlich mit den Grünen extrem schwer. Ich weiß noch nicht, wie das laufen soll.
Ja, ich glaube, wir haben den Fehler gemacht, dass wir die rechte Flanke etwas offen gelassen haben. In der Flüchtlingsfrage, in der Sicherheitsfrage.
Wir werden sie jagen! Und wir werden uns unser Land und unser Volk zurückholen.
Dieses Land hat schon bei allem, was gut ist, verdammt viele Zukunftsaufgaben zu lösen.
Und was sagte die Kanzlerin noch? In der Ruhe liegt die Kraft. Und als sie das gestern Abend ziemlich früh am Wahlabend sagte, wirkte sie dabei fast ungerührt, als sei nichts passiert. Dabei ist eine Menge passiert für ihre Union. Verluste wie noch nie seit Gründung der Bundesrepublik. Absturz von 41% auf knapp 33 im Vergleich zur letzten Wahl. Dazu eine AfD, die Angela Merkel im Bundestag jagen will. Sie haben den O-Ton gerade gehört. Und außerdem warten auf sie Koalitionsverhandlungen, die nichts, aber auch gar nichts Karibisches haben werden. Außer dem Namen der Insel Jamaika. Ruhe wird es für die Kanzlerin also sicher nicht geben. Und ob sie, die wiederauferstandene FDP und die erstarkten Grünen, in den nächsten 4 Jahren auch so klein häckseln kann wie die SPD in der Großen Koalition, darauf sollten ihre Berater heute jedenfalls noch nicht wetten. Heute ist erstmal der Tag danach. Da sortieren sich die Auf- und Absteiger. Manche müssen ihre Büros tränenreich räumen. Andere ziehen euphorisch ein. Und während die Bundestagsverwaltung zusehen muss, wo sie die vielen neuen Abgeordneten überhaupt unterbringen soll, sind in den Parteien schon die ersten machtpolitischen Weichen gestellt worden. Das Stühlerücken hat begonnen, noch bevor alle Wunden geleckt sind. Auch bei der AfD. Aus Berlin Isabel Reifenrath.
Es war der bemerkenswerteste Auftritt in der Bundespressekonferenz. Frauke Petry verkündete, nicht Mitglied der AfD-Fraktion werden zu wollen.
Eine anarchische Partei, wie es in den vergangenen Wochen das eine oder andere Mal zu hören war, die AfD sei, die kann in der Opposition erfolgreich sein, aber sie kann eben dem Wähler kein glaubwürdiges Angebot für eine Regierungsübernahme machen.
Sie hat ihr Bundestagsmandat in Sachsen direkt gewonnen und kann so auch ohne die AfD Abgeordnete werden. Nach ihrem Auftritt entschuldigte sich Jörg Meuthen sofort für Petry, die den Saal ohne nur eine Frage zu erlauben verließ. Mehrere AfD-Parteikollegen, darunter auch Alice Weidel, fordern jetzt Petrys Parteiaustritt. Gestern feierte die AfD noch ihren Einzug in den Bundestag, heute verliert sie schon ihre erste Abgeordnete. Krach scheint es auch zwischen CDU und CSU zu geben. Während sich Merkel ruhig und entspannt gab, polterte Seehofer für ihn seit das Wahlergebnis eine herbe Enttäuschung. Einen Tag nach der Wahl brachte er auch die Obergrenze für Flüchtlinge wieder zur Sprache, forderte interne Sondierungen zwischen CDU und CSU, bevor über irgendeine Koalition gesprochen werden könne. CDU-Chefin Angela Merkel übernahm die Verantwortung für die politische Polarisierung in Deutschland. Trotzdem, sagte sie, halte sie ihre Migrations- und Flüchtlingspolitik nach wie vor für richtig. Deutschland habe hierbei aber noch viel Arbeit vor sich.
Gerade im Blick auf die Wählerinnen und Wähler der AfD ist unser Anspruch, sie durch gute Politik, durch Lösen von Problemen auch wiederzugewinnen, zurückzugewinnen.
Merkel setzt auf Beständigkeit. Sie hat Volker Kauder erneut als Fraktionsvorsitzenden der Union vorgeschlagen. Ausdrücklich warnte sie vor Spekulationen über Neuwahlen. Mit FDP und Grünen könnte die Union zusammen eine Jamaika-Koalition eingehen. Christian Lindner zeigte sich zurückhaltend, am Ende schon fast erbost, über die hartnäckigen Fragen der Journalisten, wo er denn inhaltliche Schwierigkeiten sehe. Er beharrte lediglich, es müsse einen politischen Wechsel geben.
Wir stampfen nicht auf, wir machen kein Diktat bei jeder einzelnen Maßnahme, aber die Trendwenden müssen kommen.
Grüne, CDU und SPD seien in zu vielen Fragen ununterscheidbar geworden. Alle mit sozialdemokratischen Zügen. Die FDP hingegen wolle als Partei der Mitte handeln. Die FDP hat Lindner schon heute zum Fraktionsvorsitzenden gewählt. Die FDP ist für Gespräche bereit. Weniger begeistert zeigten sich Cem Özdemir und Katrin Göring-Eckardt von den Grünen. Sie konnten zahlreiche Punkte auflisten, bei denen sie Schwierigkeiten mit der FDP sehen. Göring-Eckardt:
Die FDP behauptet ja immer von sich, dass sie eine so innovative, moderne Partei ist. Dann gerade bei der Energieproduktion an fossilen Energien, also aus dem letzten Jahrhundert festzuhalten, das wundert mich schon sehr. Und deswegen bin ich da ganz zuversichtlich, dass man auf eine moderne Energiegewinnung umschwenken muss.
Özdemir beschwichtigte, hatte aber dafür einen Seitenhieb für die Union übrig.
Wir wollen die Gespräche erfolgreich führen, aber das hängt an den Inhalten, an nichts anderem. Und was die Zeitfrage angeht, das liegt jetzt nicht nur an uns, sondern das liegt jetzt auch daran, dass mit Gesprächspartner, glaube ich, gerade ein bisschen Sortierbedarf haben, wenn ich die Ergebnisse von der CSU vorsichtig bewerten darf.
In die Opposition wollen sicher SPD und Linke. Dabei begrüßte die Linke als einzige Partei, dass die SPD in die Opposition gehen will. Linken-Chef Bernd Rieksinger sagte, die SPD müsse ihren politischen Kurs grundlegend korrigieren. SPD-Chef Martin Schulz antwortete darauf:
Eine herbe Niederlage wie die gestrige braucht eine umfassende Aufarbeitung. Wir haben dazu in der Parteiführung die ersten notwendigen Schritte verabredet. Wir dürfen die Fehler, die gemacht worden sind, nicht wiederholen.
Die Linke befürchtet, die SPD könne doch schwach werden für eine große Koalition. Schulz erteilte einem Anruf der Bundeskanzlerin aber eine eindeutige Absage.
Also wenn die mich anrufen will, soll sie mich anrufen. Aber ich glaube, nach dieser sogenannten Elefantenrunde gestern weiß sie, dass sie möglicherweise ihre Zeit besser nutzt und andere anruft.
Und natürlich haben noch in der Nacht die Schuldzuweisungen begonnen. Haben wir, die Öffentlich-Rechtlichen, der AfD, die jetzt zweistellig in den Bundestag gekommen ist, zu viel Aufmerksamkeit geschenkt? Zu viel Raum für Selbstdarstellung? Darüber werde noch zu reden sein, raunzte gestern Abend der Spitzenkandidat der CSU Joachim Herrmann, und es klang wie eine Drohung. Er wusste wohl in den Fernsehstudios schon, dass er am Direktmandat vorbeigeschraubt war. Drohen ist auch der herrschende Gestus der AfD. Wir werden die Kanzlerin jagen und uns unser Volk und unser Land zurückholen, sagte deren Spitzenmann Alexander Gauland. Und das Publikum in der Talkshow von Anne Will schnauzte er auch gleich an. Das Gelächter könnt ihr lassen. Man erkannte da schon, wie bösartig der Ton im neuen Bundestag wird. Thomas Lehr, Schriftsteller und Mitglied des Deutschen Pen-Clubs, wo haben Sie den gestrigen Abend verbracht?
Ich kam wieder nach Berlin zurück. Ich bin ja ständig im Moment auf Lesereisen und war aber dann noch rechtzeitig zurück, um mit meiner Familie dann das Drama verfolgen zu können.
Sie sind Schriftsteller und müssen Worte sorgfältig setzen. Welche Assoziationen haben Sie zum Wort jagen?
Natürlich negative und natürlich sehr unangenehme, wenn man sie in politischen Zusammenhängen präsentiert, nicht? Und es kostet dann schon Mühe, dem Gauland noch zu glauben, dass er das metaphorisch gemeint hat. Ich glaube, es ist ziemlich aufschlussreich für die Taktik der AfD, gegenüber den eigenen Anhängern die Wildsau zu jagen, sozusagen, und wenn man in eine Talkshow geht, dann Kreide zu fressen, ne?
Also ein Jäger jagt, weil er Beute machen will. Wenn also Alexander Gauland Angela Merkel jagen wird, das hat er angekündigt, geht es ihm darum, sie zur Strecke zu bringen. Das ist ja was anderes als eine inhaltliche politische Auseinandersetzung.
Ich denke, er hat das bewusst mit einer perfiden Ambivalenz formuliert, sodass er sich immer darauf hinausreden kann, er wolle sie nur konsequent politisch verfolgen. Das ist ja das Spiel, dass man so eine Art Orwellsches Doppelsprech inszeniert, dass man Dinge so sagt, dass die eigenen Anhänger jubeln können und die anderen einem aber nicht unbedingt packen. Wenn er also jagen sagt und man ihn darauf anspricht, dann wird er erwidern, ich habe keineswegs gesagt, dass ich sie mit meiner Schrotflinte erlegen möchte, sondern ich meine damit ja nur politisch konsequent Opposition zu machen, und den Anhängern insinuiert er aber etwas anderes. Und das ist eine klassische Strategie, würde ich sagen.
Und was könnte denn in dem Zusatz von Gauland stecken? Wir holen uns unser Volk und unser Land zurück. Gehören wir als Volk, Sie und ich und alle anderen der AfD, sind Volk und Partei eins? Das hatten wir ja schon mal.
Ja, also auch hier hat man wieder eine Ambivalenz, nicht? Entweder meint der Gauland damit, dass ihm schon mal Deutschland, ihm und seinen Freunden Deutschland schon mal gehört hat. Das wäre aber historisch seltsam. Oder aber, dass es eine politische Richtung gab, der Deutschland schon einmal gehört hat und die sich das wieder zurückholen möchte, nicht? Und das ist politische Richtungen, denen Deutschland gehört hat, waren doch eher unangenehm in der Geschichte.
In Sachsen ist die AfD stärkste Partei geworden. Auch im Wahlkreis Bautzen II, wo einst der berüchtigte Knast der DDR stand, wo die SED ihre politischen Häftlinge eingesperrt hat. Verstehen Sie, warum Menschen in den östlichen Bundesländern eine derartige Affinität zu rechtsnationalen Parolen haben?
Also ich bin kein Soziologe, nicht? Also jeder von uns versucht, sich das ein bisschen zusammenzureimen. Ich sehe es erstmal, bevor man jetzt so die neuen Bundesländer so ins Visier nimmt, muss man auch mal umgekehrt denken, muss denken. Auch in Sachsen wählen 80% nicht die AfD. Das ist, glaube ich, eine wichtige Feststellung erstmal, bevor man nur noch die Hände über dem Kopf zusammenschlägt. Die Gründe dafür sind, glaube ich, vielschichtig. Ich glaube, es ist einerseits immer noch eine gewisse ökonomische Rückstellung. Es ist aber auch ein Produkt einer autoritären Erziehung, denke ich. Und es ist ein Produkt einer gewissen kulturellen, schwierigen Lage, die glaube ich, die Moderne noch nicht so ganz begriffen hat. Das heißt, in gewissen Schichten ist es einfach so, und das sind nicht unbedingt die ökonomisch Verarmten nur, das ist auch ein kulturelles Problem, gibt es ein Schreckgespenst von Globalisierung, das nicht den Tatsachen entspricht. Und darauf hat sich eine Kultur angesiedelt, eine üble und reaktionäre Kultur. Ja. Dass man also den Leuten einreden kann, sie werden von Ausländern regelrecht überflutet. Wenn man realistisch ist, kann man sagen, es ist heutzutage real, dass in einem westlichen fortgeschrittenen Land, sagen wir mal, 10-15% Ausländer sind. Das ist schon die ganze Globalisierung und damit kann man gut leben. Aber wenn man daraus immer ein Schreckgespenst macht und eine Kultur des Fremdenhasses züchtet, dann hat man eben solche Ergebnisse.
Sie sind Mitglied im PEN-Zentrum. In der Neufassung seiner Satzung vom April dieses Jahres steht, dass sich der PEN für politisch, rassisch, religiös oder wegen ihres Geschlechts und ihrer Herkunft Verfolgte einsetzt. Müssen Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen nicht jetzt viel mehr in den neuen Bundesländern auf Tour sein, lesen und streiten dort, sich politisch leidenschaftlich in die Debatte werfen?
Ich glaube nicht, dass man einfach mit Literatur, indem man sie so propagandistisch verwendet, also mit einzelner Literatur unbedingt politische Erfolge haben kann. Und man müsste ja auch eine Literatur haben, die dann immer gleich so als politischer Hebel einsetzbar ist. Bei manchen Autoren ist das so, bei anderen ist es aber nicht so. Dafür ist dann doch die Aufgabe der Literatur zu allgemein, als dass sie unbedingt immer als politisches Instrument einsetzbar wäre, auch sozusagen für die Sache der Guten. Also ich glaube nicht, dass wir das Land besser lesen können. Das denke ich nicht. Wir können für etwas stehen und das stehen wir auch oft mit unseren Büchern. Und der PEN ist die Organisation, die das zum Ausdruck bringt und organisatorisch auch tut. Der einzelne Autor kann sehr unterschiedlich handeln und sollte auch sehr unterschiedlich handeln.
Das Gespräch mit Thomas Lehr haben wir vor dieser Sendung aufgenommen. H2 Kultur der Tag, Deutschland nach der Wahl. Nach der Wahl heißt, die politischen Debatten im neuen Bundestag werden härter. Die SPD als größte Oppositionspartei muss sich rhetorisch anschärfen. Das konnte sie mal, ist aber schon lange her. Nach der Wahl heißt, die Farben der Regierungskoalition werden wahrscheinlich ein Mix aus Schwarz und Gelb und Grün, aus den Farben der Flagge Jamaikas. Noch hat die CDU keine Einladung zu Sondierungen verschickt. Aber wir empfehlen schon mal, eine Zeile von Jimmy Cliff auf das Anschreiben zu setzen. You can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try, try and try, try and try. You'll
succeed at last. Mm-hmm. Yeah. Persecution you must fear. Win and lose, you've got to get your share. Got your mind set on a dream.
Du kannst es kriegen, wenn du es wirklich willst. Ein Hit aus dem Jahr 1970, aktueller denn je. Aber wer kriegt dann was? Heute sind dazu schon mal Entscheidungen gefallen. Martin Schulz, der SPD-Vorsitzende, hat Andrea Nahles als künftige Fraktionschefin seiner geschrumpften Partei im Bundestag vorgeschlagen. Die CDU will an Volker Kauder festhalten. Und die 80 FDP-Abgeordneten, die kriegen Christian Lindner als Chef. Das ist übrigens immer der erste Coup nach Bundestagswahlen, der Griff zum Fraktionsvorsitz. Warum? Dazu mehr von Thorsten Schweinhardt.
Stellen wir uns eine Partei wie einen Arm vor. Ein langer Arm, ausgestreckt in Richtung Bundestag. Denn dort wollen alle Parteien hin. Bei einer erfolgreichen Wahl zieht eine Fraktion, also der Zusammenschluss von Abgeordneten dieser Partei, in den Bundestag ein. Die Fraktion ist damit die Hand, die im Bundestag mitmischen darf. Und der Zeigefinger an dieser Hand ist der Fraktionsvorsitzende oder Chef. Dieses Bild aus einem Artikel der FAZ zeigt, der Fraktionschef ist Gesicht und Sprachrohr seiner Fraktion im Bundestag. Ihm fällt es zu, die Position dieses Zusammenschlusses zu präsentieren, vor dem Plenum und vor den Kameras der Medien. In öffentlichen Debatten sind es die Fraktionsvorsitzenden, die die unterschiedlichen Standpunkte einander gegenüberstellen. Die klar voneinander abgegrenzten Fraktionen und ihr Austausch untereinander sind die Grundbausteine, auf deren Basis ein Parlament Entscheidungen trifft. Dabei geht es aber nicht um die Stimme jedes Einzelnen, sondern um die gemeinsame, geschlossene Stimme jeder Fraktion, verkörpert durch ihren Vorsitzenden. Er entscheidet letztlich, wer vor dem Bundestag eine Rede halten soll, bringt Vorschläge ein und verkündet, wie die Vorschläge anderer beurteilt werden. Welche Themen im Bundestag überhaupt auf die Tagesordnung kommen und welche nicht, entscheiden die Fraktionschefs gemeinsam. Auch innerparteilich hat der Fraktionsvorsitzende eine bedeutende Rolle. So bereitet er die Sitzungen vor, auf denen er auch meist das erste Wort hat. Von ihm wird erwartet, dass er die übrigen Parteimitglieder über die Arbeit und den Kurs des Vorstands auf dem Laufenden hält. Und nicht zuletzt muss der Fraktionsvorsitzende für Disziplin innerhalb der Fraktion sorgen, für ein einheitliches Verhalten bei Abstimmungen zum Beispiel. Nicht jede Partei begnügt sich mit nur einem Fraktionsvorsitzenden. Bei den Grünen und bei der Linksfraktion teilen sich zwei Chefs diese Aufgabe. Für jede im Bundestag vertretene Partei ist die Frage, wer genau sie im Parlament vertritt, überaus wichtig. Besondere Bedeutung haben dabei die Fraktionschefs von Parteien in der Opposition. Man kann sagen, sie haben mehr Macht und Entscheidungsfreiheit, während die Chefs der regierenden Parteien vor allem anderen den jeweiligen Regierungschef unterstützen müssen. So ist der Job des Fraktionsvorsitzenden in der Opposition häufig identisch mit dem des Parteichefs.
Nur bei der SPD ist das nicht so. Martin Schulz wird nicht Fraktionschef und ob er Parteivorsitzender bleibt, das wird erst kurz vor Weihnachten entschieden. Da findet nämlich vom 7. bis zum 9. Dezember der nächste Bundesparteitag statt mit der Wahl der gesamten neuen oder alten Parteispitze. Bis dahin hat sich der neue Bundestag längst konstituiert, spätestens am 24. Oktober. Und was erwartet uns dann? Stefan Grünewald, Psychologe und Mitbegründer des Marktforschungsinstituts Rheingold. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Sauter.
Ihr 2013 erschienenes Buch hat den Titel »Die erschöpfte Gesellschaft, warum Deutschland neu träumen muss«. Erschöpfung ist aber etwas, was keine politische Partei im Bundestag zeigen darf. Auch die SPD nicht, die jetzt aus der Großen Koalition auf die Oppositionsbank wechselt. Und mit Erschöpfung wird man auch die AfD nicht in die Debatten stellen. Im Gegenteil also, die künftigen Bundestagsabgeordneten, die müssen hellwach sein. Darin liegen doch Chancen für leidenschaftliche und scharfsinnige Debatten, oder? Im vergangenen Bundestag war das ja Mangelware.
Da stimme ich Ihnen zu. Also ich würde den Untertitel heute so fassen, warum Deutschland neu streiten muss. Was wir in den letzten Jahren erlebt haben, in der Großen Koalition, mit dem Stillhalteabkommen à la Mutter Merkel regelt alles schon und die Kinder, die Wähler müssen sich nicht großartig kümmern. Das hat jetzt dazu geführt, dass der Streit aus der Mitte verschwunden ist. Das Kanzlerduell war so, als würde Frau Holle das Sandmännchen treffen. Und der Streit hat sich radikalisiert, er hat sich in die Ränder verlagert und die große Hoffnung ist jetzt, dass er in die Mitte der Gesellschaft mit kontroversen Positionen zurückkehrt.
Im Gespräch hat der Schriftsteller Thomas Lehr eben darauf hingewiesen, dass immerhin über rund 80% der Deutschen die AfD nicht gewählt haben. Aus Ihrer Sicht als Bürger, als Marktforscher, als Medienbeobachter, sollten Journalisten also die Berichterstattung über die AfD reduzieren? Wie raunzte gestern Abend Joachim Herrmann von der CSU, schon wieder reden wir nur über die AfD.
Ja, die AfD ist natürlich ein Vehikel, um etwas zu artikulieren, was in der Bevölkerung rumort. Ich glaube, es wäre jetzt der falsche Weg zu sagen, Gott sei Dank, oder es sind nur knapp 13%. Was wir in unserer letzten Studie über die Befindlichkeit in der Bevölkerung mitbekommen haben, ist, dass die Unzufriedenheit, die Enttäuschung, die programmatische Heimatlosigkeit bis weit in die Mitte der Gesellschaft reinragt. Viele Wähler haben im Akt einer Selbstbremsung gesagt, wir dürfen jetzt nicht weiter hier toben, wir dürfen nicht weiter wütend sein. Wenn wir jetzt nicht uns selbst quasi abbremsen, dann fliegt uns hier der Laden um die Ohren. Man hat also halbherzig das Bewährte auf Bewährung gesetzt und Frau Merkel nochmal wiedergewählt. Aber es ist eine große Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die man nicht mit 14% beziffern kann.
Sie sagen also, Unzufriedenheit und auch Wut ist nach dem Wahlabend nicht weg. Oder hat sie jetzt ein Zuhause bei der AfD und die anderen Parteien müssen sich um dieses Gefühl nicht mehr kümmern?
Nein, ich glaube, die Wut ist ein Ausdruck einer schleichenden Entmündigung. Wir leben spätestens nach dem Brexit, nach der Trump-Wahl in einem postapathischen Zeitalter. Die Menschen realisieren wieder, wie wichtig Demokratie, wie wichtig Freiheit ist. Aber sie haben das Gefühl, wenn sie auf die großen Volksparteien blicken, das ist alles breiig, das ist alles wischiwaschi. Sie finden keine klare, auch kontroverse Position mehr, die sie quasi für sich reklamieren können. Und das ist, glaube ich, jetzt die große Herausforderung, aber auch die Chance für die Zukunft, wenn jetzt zum Beispiel die SPD in einen Selbstbesinnungsprozess reingerät, wenn sie wirklich mal aktive Oppositionsarbeit macht, dass diese Breiigkeit wirklich hinter uns gelassen wird und dass wir wieder 3, 4, 5 Parteien haben mit klar unterschiedlichen Profilen, die dann halt nicht radikal sind, sondern die der Mitte der Gesellschaft ein Gepräge geben.
Gut, man weiß, die meisten Leute lesen nicht Parteiprogramme. Aber ganz so breiig war es nicht. Wer wissen konnte, worin sich die Parteien unterscheiden, konnte das ziemlich genau herausfinden. Es war nicht alles brei.
Das kann ich so nicht bestätigen. Okay. Also die Wähler haben uns sehr oft gespiegelt, dass gerade wenn sie dann auch in die Parteiprogramme eingestiegen ist, sie sehr schnell die Orientierung verloren haben. Ich glaube, was wir erleben, ist, dass das Schwinden einer übergreifenden politischen Leitidee, einer Programmatik, die einen gerade in diesen Umbruchszeiten, in einer Zeit rasend zunehmender Komplexität, sowas wie eine Grundorientierung gibt. Und diese Orientierungslosigkeit, die führt dazu, dass sich viele Wähler wirklich lost in space fühlen und sich zum Teil nur noch ins Ressentiment flüchten können.
Ihr Marktforschungsinstitut Rheingold versucht ja herauszufinden, wie Märkte, Medienmarken und Produkte funktionieren. Die größten Verlierer der Wahl, da glaube ich, gibt's keine Deutung, sind CDU und CSU. Die stellen zwar den Kanzler, müssen aber trotzdem nachdenken, was lief eigentlich schief? Angela Merkel ist ja offenbar keine so starke Marke mehr. Was sagt dazu der Markenberater? Verfällt ihr Glanz von jetzt an jeden Tag mehr?
Also Angela Merkel war lange Zeit eine extrem starke Marke. Sie war für viele die Schutzheilige der Heimat, eine Politikerin, die fast so im Grunde genommen was Zölibatäres an sich hatte. Man hatte das Gefühl, sie lebt für das Land, sie folgt keinen modischen Avancen, sie stellt sich komplett in den Dienst. Ich glaube, die große Verwirrung kam mit 2015, wo viele Wähler nicht mehr wussten, wen liebt Mutter Merkel eigentlich, die eigenen Kinder oder die fremden Kinder. Und letztendlich hat sie im Grunde genommen diese Haltung, die sie mutig 2015 gemacht hat, die auch viele Sympathien, aber natürlich auch Antipathien eingebracht hat, die hat sie nicht konsequent mit Inhalt gefüllt. Dieses Wir schaffen das war für viele diffus und viele wussten gar nicht, welche Opfer muss ich bringen, welche Spielregeln gelten, wie kann Integration in den nächsten 10 Jahren gelingen. Und heute merken wir keine klare Marke mehr, sondern eine ungeheure Kippeligkeit. Mal wird Frau Merkel als jemand erlebt, der das Land schlecht umkümmert hat, dann sieht man die No-Go-Areas, die soziale Ungerechtigkeit, die maroden Schulen, das Verkehrschaos. Im nächsten Moment hat man aber das Gefühl, wenn man den Blick nach außen wendet, Frau Merkel ist so die letzte Raubtierdomptöse, die einzige, die es mit den Despoten Trump, Erdogan oder Putin aufnehmen kann. Sie ist dann letztendlich wieder ein Sachwalter von Sicherheit. Und so schwankt dieses Bild hin und her. Und das führt dazu, dass wir jetzt zwar wieder Frau Merkel als Kanzlerin haben, aber nicht in der Jubelstimmung, sondern in einer sehr, sehr großen Halbherzigkeit.
Erläuterungen von Stefan Grünewald, Buchautor, Psychologe und Marktforscher. Besten Dank. Und jetzt also Jamaika. Das wird schwierig. Und vielleicht passiert es ja schon mitten in der neuen Legislaturperiode, dass dann in Berlin das Lied Jamaika Farewell gepfiffen wird. Und dann wird es die Koalitionäre sicher trösten, dass dieser Welthit ursprünglich ein Volkslied war und sogar ins Bengalische übersetzt wurde. Was dem Koalitionsvertrag sicher nicht widerfahren wird. H2 der Tag, Deutschland nach der Wahl. Den grünen Spitzenkandidaten konnte man gestern Abend schon gleich nach 18 Uhr anhören, wie ihnen Wackersteine aus den Jutesäcken fielen. Die Grünen gehören nicht zu den Verlierern. Aber wo sie mitregieren, wie in Hessen beispielsweise, dort könnte der Druck auf sie steigen. Christopher Plass ordnet das jetzt mal schon ein.
Wenn sich CDU und Grüne in Hessen wünschen könnten, mit wem sie auch nach der nächsten Landtagswahl regieren wollen, dann würden beide mit hoher Wahrscheinlichkeit für den Fortbestand der schwarz-grünen Koalition votieren. Der FDP-Fraktionschef im Landtag, René Rock, will das vom früheren Partner der Liberalen auch schon erfahren haben.
Also Volker Bouffier hat mir auch deutlich gemacht, dass Schwarz-Grün für ihn auch eine Perspektive haben soll. Und von daher muss man mal sehen, wie die Union insgesamt diese herben Wahlniederlage bewertet. Vielleicht gibt es in Deutschland in der Union ein Umsteuern, aber das müsste natürlich dann auch diese Koalition hier in Hessen hinterfragen.
Und dies ist eine der spannenden Fragen nach diesem Bundestagswahlergebnis. Wird es ein Umsteuern der Union in der Frage von innerer Sicherheit und Flüchtlingspolitik geben? Wie wird sich das auf die Hessen-CDU auswirken? Und was bedeutet das für die Grünen, die anders als die Union mit ihrem Bundestagsergebnis zufrieden sind? Der grüne Landesvorsitzende Kai Klose beschwört am Tag nach der Wahl die schwarz-grüne Geschlossenheit in Hessen.
Wir haben ja hier in den letzten 4 Jahren eine sehr vertrauensvolle Zusammenarbeit gepflegt, auch dann, wenn wir in Konfliktsituationen waren, das auf einem vernünftigen Level miteinander ausgetragen und in aller Regel auch es immer geschafft, Kompromisse zu finden.
Das stimmt in vielen Bereichen. CDU und Grüne haben sich bislang eisern an den Koalitionsvertrag gehalten. Aber das Flüchtlingsthema stand bei dessen Entstehung noch nicht an. Und in den letzten Wochen war deutlich erkennbar, dass CDU und Grüne gerade in diesem Themenfeld unterschiedlich ticken. Gerade den Grünen war es wichtig zu betonen, dass sie zu Themen wie sichere Herkunftsländer oder Abschiebung eine klar andere Haltung haben als die CDU. Da knirscht es schon mal hier und da, aber der Frieden war bislang gewahrt. Nur CDU-Ministerpräsident Bouffier hat gestern durchblicken lassen, dass er die Union insgesamt unter Handlungsdruck sehe.
Wenn wir auf der einen Seite zum Beispiel die Migrationsbewegung sehen und wir müssen in Europa zu einer Lösung kommen, damit die Menschen nicht alle erst hierher kommen und wir anschließend nicht in der Lage sind, sie geordnet zurückzuführen, dann sagen die Leute ja, ihr redet ständig drüber, aber es geschieht zu wenig. Ich glaube, dass wir dort an dieser Stelle erheblichen Bedarf haben, deutlicher zu machen, was wir wollen. Aber dass wir unsere ganze Politik jetzt verändern, das kann ich nicht sehen.
Doch die AfD klopft auch an die Tür des Hessischen Landtags, will hier sogar noch besser abschneiden als auf Bundesebene. Die CDU hat in Hessen gestern auch deutlich Stimmen verloren, an die FDP, aber eben auch an die AfD. Das muss ein Signal sein an eine Partei, die konservative Kräfte sammeln muss. Und es wirkt etwas harmlos, wenn Generalsekretär Manfred Pentz sich mit Blick auf die AfD betont gelassen gibt.
Ich bin der Meinung, man muss sie jetzt auch mal kommen lassen, die AfD. Wir arbeiten die Dinge ab, so wie wir es gewohnt sind. Und ich will auch nicht ständig nur über die AfD reden.
Die CDU kann jetzt eigentlich nur den Schluss ziehen, dass es nicht ausreicht, nur auf erstklassige Wirtschaftsdaten zu verweisen. Damit hätte man gern Landtagswahlkampf gemacht, ähnlich wie Merkel im Bund. Das Ergebnis ist bekannt. Die Tonart bei der Hessen-CDU dürfte sich verändern und das ist auch eine Herausforderung für den Grünen-Partner. Allerdings könnten die Grünen an einer klareren Profilierung gegenüber der CDU ein Jahr vor der Landtagswahl auch ein Interesse haben. Der Druck auf Schwarz-Grün könnte sich aber auch durch die SPD erhöhen. Dann, wenn diese zu einer neuen Rolle finden sollte, befreit von Regierungslast in Berlin, schärfer im Oppositionston.
Ich glaube schon, dass es hilfreich ist, wenn man in dem Jahr jetzt bis zur Landtagswahl aufzeigt, wo die Unterschiede sind und nicht Gemeinsamkeiten herausstellt,
sagt Hessens Generalsekretärin Nancy Faeser. Bislang hat das schwarz-grüne Bündnis sozialdemokratisches Gebelle etwas selbstgefällig überhört. Fragt sich, ob die SPD möglicherweise jetzt wieder beißen lernt.
Mehr Profil zeigen, das ist jetzt die Parole der Stunde für alle Parteien. Professor Werner Weidenfeld vom Zentrum für angewandte Politikforschung in München, guten Abend. Was kommt da auf die Kanzlerin zu? Das wird ja wieder ein Partnerwechsel, Jamaika. Ein Spiel mit drei Parteien, nicht mehr nur mit zweien, also mit der CSU, mit der FDP und den Grünen. Reicht dafür als Mittel die Ruhe, die Kanzlerin Merkel gestern Abend noch beschworen hat? Sie behauptete ja, sie sei überhaupt nicht enttäuscht. Kaufen Sie ihr das ab?
Ruhe alleine reicht nicht, aber Sie müssen sehen, dass Angela Merkel eine hocherfahrene Krisenmanagerin ist. Wenn sie ein Talent hat und das in den zurückliegenden Jahren bewiesen hat, dann ihre ganz gelassene Form des Krisenmanagements. Und die Profilierungsübungen, die sie jetzt bei Koalitionsverhandlungen erwarten müssen, gehören zu solch einer Art von Krisenmanagement. Und das hat sie drauf. Und gleichzeitig wird von dieser neuen Konstellation eine Art Verjüngungskur für Angela Merkel ausgehen. Sie müssen sich doch vor Augen halten, das ist ja ein historisches Ereignis. Zum vierten Mal bildet sie eine Regierung. Das hat ja vor ihr im Grunde genommen nur Helmut Kohl wegen Mauerfall geschafft. Also das ist im Grunde genommen schon ein gewissermaßen eine historische Aura, die um diesen Vorgang schwebt. Und da hat sie natürlich die Chance, sich zu verjüngen in der Gesichtswahrnehmung. Denn wenn es einfach so weitergegangen wäre, große Koalition, dann hätte es fast allmählich doch so einen Kohl-Effekt wie 1998 gegeben. Man kann das Gesicht nicht mehr sehen über so viele Jahre. Selbst meine Enkel kennen nichts anderes als dieses eine Gesicht. Jetzt gibt's eine neue Konstellation, eine neue Machtarchitektur. Und das ist was Neues und das ist eine Art Verjüngungskur.
Jamaika als Verjüngungskur, ob das Horst Seehofer auch so sieht?
Naja, Horst Seehofer wird natürlich ein höchst komplizierter Koalitionspartner.
Das können Sie also wohl laut sagen, ja.
Ja, also wenn ich gefragt würde, wer wird denn für Angela Merkel komplizierter, die Liberalen oder die Grünen? Nein, die CSU. Die CSU ist jetzt so unter einem Profilierungsdruck und wird so kraftvoll und laut in Berlin auftreten und wird alles Mögliche fordern, weil die CSU ja heute bereits im Landtagswahlkampf ist und sie will auf jeden Fall über die Hürde der absoluten Mehrheit kommen und das ist überhaupt nicht ausgemacht. Also muss sie ganz hart auftreten, dann kommt hinzu, was Seehofer gesagt, die rechte Flanke muss harte Kante zeigen, also was werden die dort bringen? Und das wird also etwas komplizierter für Angela Merkel, aber sie hat ja schon eine gewisse Erfahrung damit, sie weiß auch, überziehen darf selbst ein Seehofer nicht. Ich darf Sie daran erinnern, als er da Angela Merkel beim CSU-Parteitag vorgeführt hat, in einer relativ unwürdigen Form, war unmittelbar danach seine Wahl zum Parteivorsitzenden mit dem schlechtesten Wahlergebnis der Delegierten ausgegangen. Die standen noch so unter Schock. So kann man doch eine Kanzlerkollegin nicht behandeln. Also er muss auch da sensibel balancieren.
Also die CSU und die Kanzlerin, das bleibt eine unheilige Beziehung, auch in den nächsten Jahren. Wie lange die Jamaika halten wird, ist jetzt mal was ganz anderes. Das können wir beide nicht vorhersehen. Aber was man auf...
Die wird bis zum Ende der Legislaturperiode halten und soll danach sich weiter fortsetzen.
Okay.
Also sie dürfen nicht jetzt jede Aufgeregtheit, jeder Minute, die jetzt so kommt, und die werden uns natürlich begleiten, gleich für die Machtarchitektur der Zukunft halten. Mhm. Weil das, was hinter der Kulisse sich abspielt, das sind ja Profis. Verstehen Sie, müssen wissen, dass diese Profis genau wissen, wie laut man auf der Bühne Krach machen muss und so weiter. Anschließend geht man zusammen ein Glas Wein trinken und sagt, wie man am nächsten Tag die Dinge weiter voranbringt. Das kennen wir aus all diesen Koalitionsverhandlungen. Also wir dürfen uns auch nicht zu sehr jetzt gewissermaßen durch Aufgeregtheit von Minute zu Minute anstecken lassen.
Ich bin fast so ruhig wie die Kanzlerin, Professor Weidenfeld.
Großartig.
Gell? So, aber ich hake trotzdem noch mal nach.
Ja.
Nimmt jetzt nicht mit jedem Tag Ihre Autorität ab, weil Nachfolgedebatten beginnen? Vermuten Sie das? Oder ist das nur die Vermutung böswilliger?
Ja, also das ist so nicht. Ich habe vor kurzem eine Pressekonferenz gehabt, wo Kollegen von Ihnen, viele Kollegen mich baten in Berlin, doch einmal so die Lage zu schildern. Und die waren nur daran interessiert, wann wird ein Putsch gegen Angela Merkel stattfinden. Und dann habe ich gesagt, haben Sie schon mal die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland angeschaut? Es gab einen einzigen Putschversuch gegen einen Kanzler, das war gegen Kohl 1989, der ging verloren und der Kohl hat weitergemacht. Ich würde Ihnen jetzt sagen, wer würde den Putsch denn anführen? Und zweitens, wer würde Ihr Nachfolger? Dann waren Ihre Kollegen alle schweigsam, denen fiel kein Nachfolger ein. Verstehen Sie? Und das stärkt natürlich die Position einer Angela Merkel, wenn man nicht gleichzeitig perfekt und Nachfolger in der Hand hat und so. Und Sie sehen das entsprechend, ja, Sie können wie ein Lehrstück beobachten, wie Seehofer das macht, dass seine Amtszeit sich verlängert, indem er immer mit Nachfolgern spielt. Also der bringt ja pausenlos Kronprinzen, Kronprinzessinnen auf die Bühne und die können sich dann dort streiten. Ergebnis, Amtszeit, Seehofer geht länger.
Jamaika als Verjüngungskur für die Kanzlerin, das merken wir uns jetzt mal aus dem Gespräch. Gut. Erläuterungen des Münchner Politikwissenschaftlers Werner Weidenfeld. Ich danke Ihnen sehr.
Ich danke Ihnen auch. I feel like jamming to the reggae beat. Bubble up your body, just a move your feet. I feel like jamming to the sweet vibration. Boy, sweet Jamaica. If you love Jamaica, let me see your hand. Raise it to the sky and let me see your hand. If you love Jamaica, let me see your hand. Lord of mercy. Sweet Jamaica.
Selfish, we nah left ya. Top ya man, banana, we nah left ya. I'm a big flower dumpling, we nah left ya. Ain't nothing like the sequel.
jammed up. String up the sun, while he pop vibes, yeah, done. Reggae music beautiful and people just have fun.
Und vielleicht lernt die Kanzlerin dazu ja auch noch mal tanzen. Mr. Vegas featuring Shaggy. So schön kann Jamaika sein. Aber tröstet das irgendwen in den Berliner Parteizentralen? Sweet Jamaika singt da, soweit wir heute hinhören konnten, keiner. Und übrigens auch nicht im Pariser Politikbetrieb. Das Wahlergebnis ist nämlich ein Dämpfer für die Pläne des französischen Präsidenten. Und deswegen mischten sich auch politisch interessierte Pariser unter die Gäste der Wahlparty im Goethe-Institut gestern Abend und schauten aufmerksam zu, als die ersten Hochrechnungen aus Deutschland kamen. Kersten Gallmeier war auch dort.
Und bei der AfD, wie gesagt, mit allen Unsicherheiten.
Auch hier ein Raunen, als um 18 Uhr die ersten Hochrechnungen verkündet werden. Deutsche Currywurst, Kartoffelsalat und kühles Bier können nicht verhindern, dass der Durchbruch der Rechtspopulisten den deutschen und französischen Besuchern des Wahlabends im Pariser Goethe-Institut auf die Stimmung geschlagen ist.
Party ist es nicht, weil viele sehr besorgt sind von der hohen Zahl der Ergebnisse der AfD,
konstatiert Béatrice Engrand, Generalsekretärin des deutsch-französischen Jugendwerks, von Berufs wegen eine aufmerksame Beobachterin des Nachbarlands. Doch auch der 20-jährige Journalismusstudent Mathieu sieht es so. Ich finde es ziemlich beunruhigend, die Tatsache, dass die AfD es ins Parlament geschafft hat. Doch da ist noch etwas, was nicht nur der Pariser Historikerin Corinne de France etwas Sorgen bereitet. Wohin steuert Deutschland jetzt politisch und was heißt das für Frankreich und Europa? Ich bin gespannt, welche Koalition es in Deutschland geben wird. Davon wird viel abhängen, wie es mit der deutsch-französischen Zusammenarbeit und mit Europa weitergeht.
Die Frage, wer mit wem?
Eine Neuauflage der Großen Koalition, zumindest für Europa, hätte das Stabilität bedeutet, vielleicht sogar neue Impulse, so sehen es an diesem Abend hier viele. Sollte die künftige Regierungskoalition die Farben Jamaikas tragen, könnte das schwieriger werden. Der 29-jährige Franzose Benjamin Kürk ist mehr als skeptisch.
Man hat gedacht, sowieso nach der Wahl in Deutschland werden Frankreich und Deutschland was Neues einleiten, für Europa ein neues Projekt vorstellen. Ich habe viel davon erwartet, aber jetzt stoßt Merkel und die CDU auf ein großes Problem.
Denn schon morgen wird Frankreichs Präsident Emmanuel Macron seine Ideen vorstellen, um Europa neu zu gründen, wie er es nennt. Sicher ein alles andere als zufällig gewähltes Datum, 2 Tage nach der deutschen Bundestagswahl. Das französische Staatsoberhaupt strebt eine verstärkte Eurozone an, mit eigenem Budget, eigenem Finanzminister und gemeinsamen Krediten. Mit der FDP allerdings nur schwer zu machen. Diese Gefahr sieht auch Jürgen Ritte, Universitätsprofessor an der Pariser Sorbonne Nouvelle.
Wenn ich mich erinnere an das, was Herr Lindner gesagt hat vor der Wahl und was er zum Beispiel von Frankreich aus gesehen zwischen den beiden französischen Präsidentschaftswahlgängen gesagt hat, wo er sagt, also ich will nichts von gemeinsamem Budget wissen und so weiter, also alle Vorschläge von Macron vom Tisch gewischt hat, kalt lächelnd, dann kann ich sagen, das ist keine gute Nachricht für Europa.
Frankreichs Präsident treibt eine immer wahrscheinlicher gewordene Jamaika-Regierung jenseits des Rheins deshalb schon länger um. Wenn Merkel eine Allianz mit den Liberalen eingeht, dann bin ich geliefert. Je suis mort, soll Macron im privaten Kreis gesagt haben. Immerhin, einigen Besuchern der Pariser Wahlparty zur Bundestagswahl bleibt eine Hoffnung, wie dem ehemaligen Berlin-Korrespondenten vom Wirtschaftsblatt Les Echos, Karl de Meyer. Ich glaube, dass Angela Merkel Spuren hinterlassen will. Sie will etwas für Europa tun, damit es vorankommt. Wolfgang Schäuble auch, wenn er in der Regierung bleibt. Und ich denke, die beiden werden mit Emmanuel Macron zusammenarbeiten wollen.
Was die Franzosen allerdings den Deutschen schon voraus haben, ist dies. In Frankreich sind die Sozialisten bereits marginalisiert. In Deutschland muss die SPD aufpassen, dass ihr das nicht auch passiert. Und deshalb hat sie einer weiteren großen Koalition die Absage erteilt, noch gestern Abend, gleich nach den ersten Hochrechnungen. Albrecht von Lucke, Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik, hat die SPD das richtig gemacht? Sofort Nein sagen?
Naja, sie hat etwas sehr Verständliches und Nachvollziehbares gemacht, denn wir müssen uns erinnern, sie ist mittlerweile 2-mal in Koalition großer Art, also mit Angela Merkel, massiv geschrumpft worden. Das ist das große Problem und ich glaube, dass war gestern für die SPD ein ganz, ganz herber Abend. Es war vor allem das Gefühl, dass wir noch einmal dem allergrößten Tiefschlag, nämlich unter 20%, zu rutschen davongekommen sind. Und deswegen war die Konsequenz, übrigens durch die Partei ja längst auch bestärkt, die zu sagen, wir gehen nie wieder in eine solche Koalition. Dass das strategisch gewaltig Implikationen mit sich bringt und auch Schwierigkeiten, das steht auf einem ganz anderen Blatt.
Opposition ist Mist, so sagte mal Franz Müntefering, einst Fraktionschef und Bundesvorsitzender der SPD. Gilt das jetzt nicht mehr? Wird Opposition jetzt umgedeutet in Erneuerung, so wie eben der Politikwissenschaftler Werner Weidenfeld Jamaika als eine Verjüngungskur für die Kanzlerin gedeutet hat?
Ich halte das alles für ausgesprochenes Schönmalen und Schönschreiben. Ich bin der Meinung, dass Jamaika ein ganz, ganz noch immer recht und unwahrscheinliches Projekt ist. Ich habe die Fantasie gegenwärtig in keinster Weise mir auszumalen, dass ein Horst Seehofer, der seinerseits in Bayern um die Existenz als Parteivorsitzender kämpfen muss und übrigens auch mit einer CSU, die hochgradig geschwächt ist und alle Sorgen hat, 2018 wieder absolute Mehrheiten zu erringen, dass diese Partei zusammengehen kann mit einer in der Flüchtlingsfrage offenen Grünen Partei, die obendrein, wie wir es gerade gehört haben, sich alleine schon mit Christian Lindner in der Flüchtlingsfrage nicht in der Europafrage nicht gut stehen wird. Das heißt, wir haben ein so komplexes Feld, dass ich der Meinung bin, und das wirft den Ball zurück zur Sozialdemokratie, dass in großer Wahrscheinlichkeit diese Jamaika-Koalition enorme Enttäuschungen in sich bergen werden, dass sie die Parteien alle vor fast schon existenzielle Fragestellungen bringen und dass wir am Ende sehr wohl mit leeren Händen dastehen könnten. Dann wäre der Ball zurück im Feld der Sozialdemokratie. Man würde erneut fragen, Sozialdemokraten, seid ihr nicht doch willens, im Sinne der Verantwortung für dieses Land, eine Koalition einzugehen, eine große Koalition erneut einzugehen? Und dann wird es für die Sozialdemokratie gar nicht leicht, Nein zu sagen, da ja eines richtig ist. Wir haben in den letzten Jahren auch immer wieder erlebt, dass die Unterschiede zwischen Sozialdemokratie und Union eben nicht so groß waren und dass sie beispielsweise in der Europapolitik eine Fortsetzung, ja vielleicht sogar eine Öffnung der Merkelschen Politik in Richtung Frankreich leisten können. Es gäbe also durchaus gute Gründe, die große Koalition zumindest zu überdenken und eine Fortsetzung zu bedenken.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass die SPD von dieser kategorischen Absage gestern, ja nicht nur von Martin Schulz, von Oppermann, von allen denen man, Sozialdemokraten, denen man ein Mikrofon hingehalten hat, so schnell runterkommt. Deswegen würde ich gerne noch mal bleiben bei der Vorstellung, was der SPD in der Opposition droht. Sie darf als größte Partei gleich nach der Kanzlerin reden. Gibt ihr das wieder politisches Profil?
Das ist noch erstmal gar nicht Ausdruck der Tatsache, dass sie dort wieder automatisch Profil gewinnen würde. Im Gegenteil, sie muss sich zunächst einmal ja auch mit einer Linkspartei schlagen, die auch sie weiter von links attackieren wird. Also sie muss sich in ein völlig neues Verhältnis zur Linkspartei bringen. Natürlich ist das Argument, sie sei dann die starke Oppositionspartei, die auch die AfD nicht an erster Stelle repetieren lassen wird, ist ein starkes. Und Sie haben völlig recht, diese gestrige kategoriale Aussage, wir gehen nicht in die Regierung, würde der Linkspartei, der SPD sofort auf die Füße fallen, wenn man sie nochmal fragen würde, müsst ihr das nicht doch im Sinne der Verantwortung für das Land machen? Die Frage ist nur, wenn Jamaika platzt, wenn die SPD es nicht tut, was ist die Konsequenz? Wir werden Neuwahlen bekommen und ich halte das übrigens bis heute für das Wahrscheinlichste. Ich glaube an Jamaika nicht. Ich kann mir das, wie gesagt, beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn es aber Neuwahlen gibt, dann meine ich, spricht vieles dafür, dass die Menschen sich nicht in die Arme der SPD flüchten werden, die übrigens noch nicht einmal einen tauglichen Spitzenkandidaten hätte. Das müssen wir uns bewusst machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Martin Schulz noch einmal antreten könnte. Nein, dann spricht meines Erachtens vieles dafür, dass viele Menschen sagen werden, wir haben zwar diesmal weg von der Union gewählt, weil wir annahmen, Merkel macht es sowieso, wir haben die Grünen gewählt, wir haben zum Teil vielleicht sogar die SPD gewählt, wir haben aber auch die FDP vor allem gewählt. Viele könnten sich dann wieder unter dem Stichwort keine Experimente zurück zu Angela Merkel flüchten. Ich glaube, deshalb war die Kanzlerin gestern auch so gelassen, sie wusste, dass ihre Karten nicht die allerschlechtesten sind.
Und Martin Schulz, ist der ein Übergangskandidat als Parteivorsitzender?
Ich bin absolut davon überzeugt. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie Martin Schulz, der das schlechteste Ergebnis der SPD in der Geschichte herbeigeführt hat, der ja leider auch in seinem Wahlkampf bei all den Chancen, die er hatte, so ungemein enttäuscht hat. Er hat ja jetzt gestern noch einmal mit einer absurden Attacke auf die Kanzlerin gewissermaßen einem nachholenden Wahlkampf in der Berliner Runde versucht, ungeschehen zu machen, dass er selber die Kanzlerin nicht inhaltlich attackieren konnte. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er dauerhaft Parteivorsitzender bleibt. Man muss sich eigentlich eher fragen, fragen, was werden die beiden starken Figuren sein, die die SPD ja nur zu besetzen hat, wenn sie zwei Ämter denn haben sollte als Oppositionskraft, Fraktionsvorsitzende. Da ist wohl ziemlich klar, dass es Andrea Nahles sein wird. Aber mit Blick auf die nächste Bundestagswahl spricht dann doch eher einiges für Olaf Scholz, so sehr er noch vielleicht unter seinem G20-Knack zu leiden hat. Aber dass Martin Schulz allzu lange Parteivorsitzender bleibt, es würde mich wundern.
Und dann hegen manche noch eine dürre Hoffnung, dass sich nämlich die AfD im Bundestag schon irgendwie entzaubern werde. Glauben Sie das auch?
Ich glaube das nicht ohne weiteres. Ich bin der Meinung, dass das, was die Union in der Tat durch den strategisch ja durchaus klugen Kurs Angela Merkels, die Mitte zu erobern, sie regelrecht zu kannibalisieren, was die Merkel-Union dadurch am rechten Rand freigemacht hat, etwas ist, in dem sich alle mal eine Rechtspartei behaupten kann. Es wird sehr von der AfD abhängen, ob sie es schafft, all die Rechtsradikalen, die ja jetzt auch in dieser neuen Fraktion beheimatet sind, ob es ihr gelingt, sie zu domestizieren, ob es ihr gelingt, eine vernünftige Rechtsauslegerpartei zu sein. Denn Platz genug ist neben der Union allemal, jedenfalls neben der Union Angela Merkels. Und wenn es der Union nicht gelingt, einen wieder weiter ausgreifenden Kurs zu fahren, der auch die konservativen Kräfte in die Partei holt, dann könnte die AfD durchaus eine Partei sein, die uns auf lange Zeit erhalten bleibt.
Albrecht von Lucke, besten Dank. Das war der Tag nach der Bundestagswahl. Und so viel ist sicher. Morgen kommt ein neuer Tag. Schönen Abend noch.